sicher auch etwas. Und wir haben eben das Thema, Nicole hat es erwähnt am Anfang, Vaterschaft bei unserer Kleingruppe bewegt und einen spannenden Abend gehabt und überlegt, ja, das wäre doch eigentlich als Gottesdienstthema und machen es jetzt so ein bisschen in drei Teilen. Der Rest mit mir, wo ich so ein bisschen Überblick gebe über das, was wir dann zusammengetragen haben und ein Beispiel aus der Bibel anschauen, das ein bisschen bestätigt, dass es nicht nur auf unserem Mist gewachsen ist, sondern dass es auch noch ein bisschen Hand und Fuß hat. Und dann wird Franziska einen Aspekt rausnehmen und Damaris zu dem Thema Vaterschaft. Jetzt, Deborah, könntest du sonst den Laptop aktivieren. Eben, wir haben so ein Mindmap gemacht und probiert dann noch ein bisschen Ordnung reinzubringen. Es ist nicht abschließend vollständig und voll logisch strukturiert, aber wir haben einfach mal ein bisschen zusammengedreht und wir möchten es mit euch teilen, um auch so ein bisschen die Vielfalt und Fülle und Teufel oder anzudeuten, zumindest. Also, das grosse Thema Vaterschaft, und der gehört Sohnschaft eigentlich auch rein, weil ein Vater ist nur ein Vater, wenn er auch irgendwo Kind hat. Stellt das stellvertretend für Elternschaft jetzt, also, weil Gott unser Vater ist, brauchen wir diesen Begriff hier sicher mehr, aber Mütter können ja genauso väterliche Rolle übernehmen. Und Töchter sind genauso wichtig wie Söhne. Das ist hier überhaupt nicht gemeint. Wir haben mal ein paar, hoppla, schon falsch, ein paar Grundprinzipien zusammengetragen so von Vaterschaft und mal gesagt, also grundsätzlich, wenn man im Lexikon würde nachschauen würde, auch stehen, ein Vater ist jemand, der Kinder hat oder Kinder gezeugt hat. Und das wäre das Biologische, das, glaube ich, ziemlich klar ist, aber auch übertragbar ist auf das Geistliche. Und ein anderer Aspekt ist der vom Erbe. Ein Vater gibt das Erbe weiter. Das kann materiell sein, das ist das, was wir so kennen, aber es kann auch Wissen sein. Früher noch der Beruf nebenbei noch gerade, wo man weitergibt. Oder väterlich sagen. Der Vater steht für uns auch für Schutz. Der Vater schützt die Familie, der Vater schützt das Kind. Der Vater übernimmt Verantwortung für seine Familie. Der Vater liebt und gibt sich her. Er freut sich, wenn es dem Kind gut geht und sie aufblühen. Und er sieht das Potenzial, vielleicht auch, wenn es noch gar nicht so weit entwickelt ist in der Umsetzung. Ein Vater führt in die Freiheit und setzt frei, im Gegensatz zur Kontrolle oder falscher Bindung. Ein Vater hilft und dient, er gibt Wertschätzung weiter, er vertraut. Er ist in einer Herzensbeziehung zu seinen Kindern. Oder emotional, die Beziehung ist emotional warm, ja, kann man das doch umschreiben. Er ist ehrlich, er nimmt Erziehung wahr, indem er Grenzen setzt oder auch anleitet. Er hält auch Konfrontation aus. Wenn nicht immer alle gleicher Meinung sind, läuft er nicht davon, sondern stellt sich dem. Und so grundsätzlich, wir gefunden, Väter verdienen eher. So ein paar Grundprinzipien, die wir zusammengetragen haben. Und dann haben wir uns gefragt, der intakte Vater-Sohn-Beziehung, was macht jetzt die aus? Und wir sind darauf gekommen, dass es ganz wichtig ist, dass dort in der Gnade und Vergebung ist. Also, dass man lange nicht ewig Sachen nachträgt, die man sich sein, sondern das auch bereinigen kann. Dass man einander dient, und zwar in beide Richtungen. Das dienende Herz und nicht das egoistische hat. Der Vater, der nicht autonom ist, sondern den Sohn einbezieht in seine Pläne, in seine Gedanken, was er sich überlegt. Und desto reifer der Sohn wird, umso mehr auch lassen mitreden. Der Vater, der Verantwortung übergibt. Und die beiden, die sich miteinander auseinandersetzen und sich nicht zurückziehen. Und der Sohn, der seinem Vater nachher eifert. Das sind so ein paar Aspekte von einer Vater-Sohn-Beziehung, wo wir das Gefühl haben, so wäre es eigentlich gut. Oh Mann. Das stimmt jetzt aber nicht, was er da behauptet im Fall. Ja, wir machen es anders. Wir scrollen da ein bisschen im Zeug rum. Gott als Vater. Da haben wir die vollkommene Vaterschaft. Ah, ja, ich sehe es auch nicht ganz, aber ist auch nicht so schlimm, oder schon? Vielleicht geht es so. Also, weil er ja das ursprüngliche Bild von Vaterschaft ist, er hat es erfunden und wenn wir irgendetwas wissen, müssen wir eigentlich ihn anschauen. Und bei ihm ist das Spezielle, dass wir noch in einer Bundesbeziehung stehen. Das heisst, dass er ja eigentlich sein Leben gibt für uns. Und Wir eigentlich auch, weil der Bund ist ja gegenseitig normalerweise. Und das Spezielle daran ist auch, dass er unseren freien Willen respektiert. Irdische Vaterschaft haben wir alle erlebt und gemerkt, dass die nicht vollkommen ist, dass dort Fehler passieren. Und trotzdem, trotz allen Fehlern, eigentlich hat die Idee, dass unsere irdische Vaterschaft Gottes Vaterschaft repräsentiert. Irdische Vaterschaft erleben wir einfach mal sicher mit unseren lieblichen Eltern. Und speziell daran ist, dass das lebenslänglich ist. Da können wir nicht einfach draus. Dass sie mit Gottes Hilfe uns das Leben haben geschenkt. Dass sie eher verdienen, aber nicht einfordern können. Das ist manchmal brutal als Eltern. Das Gefühl hat, eigentlich wäre es doch jetzt schon noch gut, wenn du mich jetzt würdest ehren. Tochter. Steht nämlich sogar in der Bibel. Und gleich. Schenk mir die Ehre oder lass es sein. Aber entdeck das Prinzip und merke, dass du selber gesegnet bist dadurch. Vielleicht so. Ja. Genau, das ist so. Das von unserem Abend, den wir zusammengetragen haben, gemerkt, das ist eigentlich mega cool. Irgendwie so. Wir haben selber Erfahrungen und wir haben irgendwie Gott erlebt und wir bringen das irgendwie zusammen und merken, da steckt so viel drin. Und wie gesagt, ich möchte mal ein Beispiel aus der Bibel anschauen, wo wir dann schauen können, welche Aspekte sind da von dem, was wir zusammengetragen haben, wirklich drin. Und was finden wir da drin als biblisch erwiesen? So. Komm. Jetzt sind wir dann wieder da bei unserem Bild vermutlich. Genau. Das Beispiel aus der Bibel, das mir dann aufs Herz kam, ist das von Elia und von Elisa, die ja jetzt biologisch echt nicht verwandt waren, sondern einfach so zusammen unterwegs, die zwei Propheten. Und ich möchte kurz die Geschichte aufrollen vom Ende des Elia auf dem Anfang so vom Wirken von Elisa, wo wir lesen im 2. Könige 2, 1 bis 15, wie so die Situation dort war. Der Elisa hat gewusst, dass er auch nicht einen natürlichen Tod wird sterben, sondern dass Gott ihn zu sich nehmen will. Das finde ich eigentlich noch cool, so in dieser Perspektive können, auf das Ende des Lebens zuzugehen. Aber wie genau, hat er glaube ich noch nicht gewusst. Und er hat einen Jünger gehabt, der hat Elisa geheissen. Und er hat das auch gewusst, interessanterweise. Und hat Elia begleitet. Und Elia war unterwegs und hat seinem Jünger Elisa dreimal gesagt, unterwegs, bleib doch jetzt hier, weil der Herr hat mich nach Bethel zuerst und später nach Jericho und noch später an Jordan geschickt. Also er hat mich geschickt, nicht dich. Du kannst jetzt eigentlich hier bleiben. Das ist voll okay, wenn du nicht mitkommst. Und dreimal hat Elisa gesagt, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Also, es steht dann so schön, und es gingen die beiden miteinander. Sie sind zusammen unterwegs. Sie stehen am Jordan und wollen durchgehen. Und anstatt nasse Füße zu bekommen, schlägt Elia mit seinem Mantel ins Wasser. Der Jordan teilt sich und sie können durchgehen. Und in diesem Moment, wird es konkret und der Elia fängt los, junger Mann oder mein Sohn, hast du noch eine letzte Bitte an mich? Das wäre jetzt die Gelegenheit. Was soll ich dir tun, bevor ich von dir genommen werde? Das finde ich auch eine schöne Formulierung. Ich werde von dir genommen, nicht ich gehe jetzt zu Gott oder ich bin jetzt ein bisschen nicht mehr da. Ich werde von dir genommen, aus dieser Gemeinschaft, die wir zusammen haben. Und der Elisa, man kann sagen, er ist frech oder er ist nicht bescheiden, er bittet ja um zwei Teile vom Geist von Elia. Der Elia findet noch, das ist gerade eine schwierige Sache. Du wirst sehen, ob es funktioniert oder nicht. Ich kann das eigentlich nicht versprechen. Und jetzt lesen wir mal, wie es dann weitergeht. Geht nach Luther. Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander, und Elia fuhr im Wetter gen Himmel. Elisa aber sah es und schrie, Vater, mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter, und sah ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider, zerriss sie in zwei Stücke und hob den Mantel auf, der Elia entfallen war, und kehrte um und trat wieder an das Ufer des Jordans und nahm den Mantel, der Elia entfallen war, und schlug ins Wasser und sprach: Wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und schlug ins Wasser. Da teilte es sich auf beide Seiten und Elisa ging hindurch. Und als das die Prophetenjünger sahen, die gegenüber bei Jericho waren, sprachen sie: Der Geist Elias ruht auf Elisa. So wie die Geschichte. Das Detail noch ist irgendwie interessant. Er hätte aufs Wasser geschlagen. Und er hat gesagt, wo ist der Herr, der Gott von Elia? Und hat nochmal aufs Wasser geschlagen. Vermutlich hat es beim ersten Mal nicht funktioniert, könnte man meinen. Ja, oder ist einfach zweimal erwähnt, dass er hat draufgeschlagen. Wie auch immer, es geht um Vaterschaft. Ich will zwei Sachen hier unterstrichen. Dass von dir genommen werden, das habe ich schon erwähnt. Und das Vater, mein Vater. Vorher ist das an keiner Stelle erwähnt worden, dass es eine Vater-Sohn-Beziehung war. Und gleich liest man viel von dem eigentlich im Text. Und hier drückt er es aus in dem Moment: Mein Vater, jetzt bist du weg. Welche Aspekte von Vaterschaft sehen wir da drinnen? Aus meiner Sicht sehen wir die Herzensbeziehung und das Vertrauen. Der Elisa ist dabei in der letzten Stunde, wo der Elia auf der Erde hat. Ich habe mich gefragt, wer möchte ich dabei haben in dieser Zeit, wenn ich es gerade wüsste. Jetzt geht es nur um die letzte Stunde. So. Sicher die Leute, die ich kenne, die mich kennen, die ich Beziehung habe, die ich nahe war, meine Familie, meine Freunde. Es sind noch 50 andere Jünger oder noch mehr Prophetenjünger erwähnt. Aber Elisa war der, der beim Elia geblieben ist. Ich fand, ich will dabei sein. Wir sehen auch eben die Kontrolle nicht, die falsche Bindung. Und Elisa konnte jederzeit gehen. Das war völlig freiwillig, das Mitlaufen mit dem Elia. Er wurde sogar aufgefordert worden. Wahrscheinlich war es so ein Test. Ja, willst du wirklich bis zum Schluss dabei sein? Bist du bereit, mitzukommen? Und man sieht auch, dass das Herz vom Sohn Elisa, ja, ich will dabei sein, ich will es miterleben, bis zum letzten Moment, ich will von dir lernen. Und ich möchte auch dir sagen, ich möchte dein Erbe. Und das sehen wir recht deutlich. Der Elisa, er hat das Privileg, das die wenigsten haben. Er kann sein Erbe nämlich selber wählen. Fällt doch mal, was willst du eigentlich erben von mir? Was willst du, dass ich dir tue? Zum Schluss noch so. Und ich glaube, der Elia hat gemerkt, dass der Elisa weise genug ist, dass er nicht irgendwie ein neues Ross wünscht, dass er ein bisschen bequemer von A nach B kommt, sondern eben zwei Anteile vom Geist von Elia. Und dass er dann auch überkommt. Und dann kommt noch etwas anderes. Der Mantel, der Elia entfallen ist. Das ist ja komisch. Alles andere hat er mitgenommen im Himmel. Aber geht ausgerechnet der Mantel, der ist zurückgeblieben. Ist auch nicht ganz Zufall. Und da geht der Tamaris noch ein bisschen darauf ein, auf den Mantel. Der ja mehr bedeutet als einfach ein Kleidungsstück in diesem Moment hier. Schließlich ist so näher das Mittel wieder trocken über den Jordan überzukommen. Also, wir sehen so eine Beziehung, wo man zuerst findet, ist einfach irgendwie, sie sind sich noch ein bisschen näher, sie sind Freunde, und irgendwann merkt man am Schluss des Lebens, nein, es war mehr, es war eigentlich Vater und Sohn. Und wir sehen Aspekte drin, wo das ziemlich deutlich wird. Jetzt, Franziska, du hast einen anderen Aspekt von Vater und Sohnschaft, den du uns möchte ich weitergeben.
Ja, bei diesem Beispiel ist mir ganz wichtig, der Elisa hat das nicht nur im Kopf gewusst, er hat es wirklich erlebt und tief im Herzen gehabt. Und ich habe auch so ein Stück vom himmlischen Vater dürfen neu fast wie erleben. Und zwar durch ein Buch, das ich lese, es ist ein weltliches Buch von einem Mann, der jetzt noch lebt, der grossen Einfluss hat und ganz viel erreicht hat. Es hat mich beeindruckt, wie er mit seinen Söhnen und Töchtern umgeht oder umgegangen ist, aber auch mit seinen engsten Mitarbeitern. Er hat sie einbezogen in das, was er geplant hat und tut, hat ihnen auch Aufträge gegeben und Verantwortung weitergegeben. Wo der Buchautor in seinem Interview gefragt hat, wieso der Mann mehr erreicht als andere, hat der Schwiegersohn von diesem Mann gesagt, eine von seinen Methoden ist, andere zu befähigen, Grosses zu tun. Andere befähigen, zu Grosses zu tun. Und da ist mir gerade durch den Kopf geschossen, genau, so ist unser himmlischer Vater. Wow! Wenn ich so einen Vater hatte, ich habe das in diesem Buch so ein bisschen erlebt, wie das alles gelaufen ist. Und wenn ich so einen Vater hatte, dann hätte ich nicht so lang grosse Minderwertigkeitsgefühl gehabt und wäre nicht in diesem Waisenkind-Denken gewesen, wo mich eigentlich jahrelang beherrscht hat und oft auch heute noch einholt. Ja, meine Eltern haben es gut gemeint und so gut gemacht, wie sie können. Aber das durfte ich nicht so erleben. Eigentlich wie das Gegenteil. Wie tut Gott das jetzt, uns zu befähigen, Grosses zu tun? Der Mann hat es so gemacht. Er hat seine Söhne und Töchter geliebt. Er hat an sie geglaubt, er hat sie einbezogen. Er hat ihnen vertraut und hat ihnen auch etwas zugetraut. Er hat ihnen Verantwortung gegeben, er hat sie freigesetzt, eben die Freiwilligkeit, die Daniel vorhin auch gesagt hat. Er hat sie eingesetzt, er hat sie befähigt als Söhne und Töchter zu wirken. Er hat sie so in ihre Berufung geführt. Wenn ich einen Vater habe, der das mit mir so macht, dann macht das etwas mit mir. Wenn er mich liebt, an mich glaubt, zu mir steht, auch wenn ich manchmal versage. Das ist ganz wichtig für mich, weil ich als Kind nicht versagen durfte. Ich musste alles perfekt machen oder hätte alles perfekt machen. Aber er bezieht mich eben auch ein und er traut mir etwas zu, dass ich das, was mich, das ist das, was mich eben dann nachher befähigt, alles, was in meinen Möglichkeiten steht, zu tun und mich voll einzusetzen für das, was mir der Vater hat gesagt und mich ihm völlig herzugeben. Für das, was er mir anvertraut oder aufgetragen hat. Das kommt nachher nicht, du musst oder so und so hast du es zu machen. Sondern es ist etwas, das in die Freiheit führt. Und ich glaube, das braucht auch, eben auf den Vater zu schauen, mehr auf den Vater zu konzentrieren. Aber das mache ich so gerne, weil es eben in der Freiheit ist. Und in der Freiheit kann ich mit Freude tun, das, was ich tue, für eben auch der Vater zu ehren. Er soll durch das, was ich tue, geehrt werden. Und in dem, dass ich das so mache, erlebe ich mich als geliebte Tochter. Ich fühle mich auch geehrt. Ich fühle mich als mündige und gleichwertige. Als Tochter, in die ein Potenzial gelegt worden ist, wo jetzt freigesetzt werden kann. Ich fühle mich als jemand, der befähigt ist worden, eben Grosses zu tun. Es ist nicht nur ein Wissen, sondern es wird zur Erfahrung. Und der John Alley sagt in seinem Buch da, «Der Geist der Sohnschaft», ich bin da noch am Anfang, aber es ist ganz spannend. Es ist eine Sache, eine Theorie zu lernen, aber eine ganz andere, etwas zu sein. Etwas zu sein. Und zwar ein Sohn oder eine Tochter. Und er schreibt in seinem Buch, bei Sohnschaft geht es nicht darum, kontrolliert oder manipuliert zu werden. Furcht und Unsicherheit gehören nicht dazu. Ehre, Liebe und göttliche Unterordnung sind die wesentlichen Elemente wahrer Sohnschaft. Es ist also unser himmlischer Vater, der uns befähigt. Und zwar befähigt er uns nicht nur mit dem, was ich jetzt alles erzählt habe, was ich eigentlich durch einen weltlichen Mann konnte beobachten, wie als mein himmlischer Vater ist, sondern Jesus hat uns auch gesagt, als er gegangen ist, ich lasse euch nicht einfach so zurück als Weisen, sondern ich werde euch den Geist schicken. Und durch das tut er uns auch befähigt. Der Geist ist der, der uns befähigt. Und da sind mir in diesem Zusammenhang noch zwei Bibelverse sehr wichtig geworden. Der eine steht im 2. Korinther 3, 5 und 6. Dort steht, aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Er hat uns, mich, fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Also, er selber hat das Potenzial in uns gelegt und das will er freisetzen. Aber es ist er, was wirkt und vollbringt, wenn wir bereit sind. Und ich denke, je mehr wir begreifen, wie er wirklich zu uns ist, wie mehr können wir uns eben ihm so hergeben. Der zweite Vers steht im Epheser 2, im Vers 10. Dort steht, in der neuen Genfer Übersetzung steht es so, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Und das finde ich so schön, der letzte Satz. Wenn wir wirklich unserem himmlischen Vater hergeben und wir kommen ja nur zu ihm durch Jesus, dann machen wir das gern und sind bereit, das zu tun, was er schon vorbereitet hat.
Wir haben vorhin von diesem Bild vom Mantel gehabt, der Daniel erzählt. Das ist das perfekte Bild jetzt für die jetzige Jahreszeit. Der Simon hat sich freiwillig bereit erklärt, das Dach anzulegen. Nein, ist jetzt gerade ein bisschen blöd. He? Aber Sie müssen sich jetzt vorstellen, es wäre Winter. Es ist mega kalt. Und dann ist doch das Schönste, so eine warme. Einen warmen Mantel können anzulegen, der ihm für Kälte schützt. Je nachdem, was für Material ist, hat es ihm besser oder weniger gut abgenommen für Nässe. Also es ist wie ein Schutz, wie eine zweite Haut. Also ich muss wieder abziehen. In einem Lied von Martin Smith heisst es «You wrap around me like a winter coat». Also du umgibst mich, du umwickelst mich wie ein Wintermantel. Das ist so das Bild, das Gott auch als Schutz ist. Oder im Jesaja 61,10 ist «Ich freue mich über den Herrn und juble laut über meinen Gott, denn er hat mir seine Rettung und Hilfe geschenkt. Er hat mich damit bekleidet wie mit einem schützenden Mantel». Oder in einer anderen Übersetzung heisst es Er hat mich bedeckt mit dem Mantel der Gerechtigkeit. Also Gott umgibt es mir wie so ein Mantel. Er ist wie mein Schutz. Er ist wie der Vater, der mir den Schutz gibt. Er umgibt mich mit Gerechtigkeit. Das ist wie einerseits das Bild von Gott als Vater. Aber ich merke, das ist auch ein Bild für einen geistlichen Vater. Und der Johann Lombard hat in einem Gemeindewochenende über Spiritual Covering geredet, über die geistliche Abdeckung, die ein geistlicher Vater uns auch wieder Schutz geben kann. Und er hat dann gesagt, dass Gott Menschen in mein Leben führt, um mir zu dienen. Gott wirkt durch uns, dass wir sein Reich durchbrechen auf der Erde, braucht er seine Söhne und Töchter, die helfen beten, die helfen tristen, die helfen proklamieren, die einander dienen, die füreinander da sein und die Hingabe sein. Und ich habe das in meinem Leben immer wieder gemerkt, wenn ich die letzten Jahre zurückschaue, sei das mit Marlies, mit Oli, mit Rumos, wo, ja, wo ich Gott als Vater in einer ganz anderen Sache oder Art erlebt habe, wo ich bin frei geworden von einem Leistungsdenken, habe ich gemerkt, Gott geht es nicht um mich und meine Leistung, sondern um meine Beziehung zu ihm. Oder auch der Andreas, wo ich in den letzten Jahren immer wieder stark war, in all diesen in meinen Single-Krisen innen, dort, wo ich eine Beziehung hatte oder fast hatte, und ich das Gefühl hatte, das ist es. Und dann habe ich gesagt, hey, jetzt geht es darum, das loszulassen. Und das ist für mich dann das Dreireden, oder eben nicht das Dreireden, das ehrlich sein von Andreas. Er hat gesagt, hey, jetzt geht es darum, loszulassen. Und dann ist wieder die Traurigkeit gekommen, und dann ist wieder der Schmerz gekommen. Und ja, mich wie zurückgezogen oder bin versoffen in diesem Selbstmitleid. Und Andreas hat in einem Gebet oder in einem Dienerinnen wieder gesagt, Traurigkeit ist gut, aber es muss wie die Opferhaltung auch loslassen. Oder es geht wie nicht darum, das in diesem Mitleid innen zu sein oder das Mitleid auch wieder loszulassen. Und er ist wie drin gestanden, für meinen Mann zu beten, dort, wo er noch nicht ist, im Sichtbaren war. Oder auch jetzt, im Unterwegs war. In diesem ganzen Prozess innen der Gemeinde merke ich, Andreas ist immer wieder dort auch wieder reingestanden und hat in ganz vielen Sachen einfach immer wieder auch gebetet, gerungen. Er ist wie der Vater, der sich gesehen hat, dass es uns allen gut geht. Und das, ja, das, und er hat uns gern. Und das habe ich immer wieder auch wirklich selber dürfen erleben, wie die Hingabe von ihm als Vater. Genau, jetzt wirklich in diesem Prozess vom Loslassen, von der Gemeindeentscheidung, hat er wirklich gesagt, jetzt geht es darum, wie die Gemeinde auch loszulassen, in dem Mass, wie ihr loslassen könnt, in dem Mass kann ich Gott dann auch zeigen, was weitergeht. Und es war ein sehr emotionales Jahr. Es war auch schwierig. Es waren verschiedene Prozesse in diesem Loslassen. Einerseits auch die Freitagsgruppe, wo ich nicht mehr dabei bin, habe ich gemerkt, das ist wie etwas, was ich loslassen muss, dass ich wie weitergehen kann. Und dort hat es mir auch gefällt, wie der Andreas oder sein Herz auch zu spüren oder ihn zu kennen. Und einmal waren wir wie in einem Dienstagebet das Zweite gewesen. Und es hat mir so gut getan, wie können austauschen können, zu erzählen, wo wir dran sind, wo wir im Ringen sind, was ansteht, aber auch der Andreas hat für Allianz erzählt oder von Martin Kalterieder. Und es hat so gut getan, dort wie die Herzen auszutauschen und einfach zusammen wie können dran zu sein und unterwegs zu sein. Und auch in diesem ganzen Prozess innen vom Loslassen merke ich wirklich auch, der Andreas hat wie nicht gesagt, und du gehörst daher in die Gemeinde, sondern hat von Anfang an gesagt, hey, wir, ich lasse dich los. Und es ist schlussendlich, wie spielt es nicht eine Rolle, wo ihr seid, in welcher Gemeinde, wir sind ein Leib. Und du bist nicht verpflichtet, hier zu bleiben. Ich binde dich nicht an mich, sondern ich setze dich frei. Genau. Und das merke ich, dass sie wirklich so eben einerseits Gott als Vater haben wir wieder Schutz erleben, aber andererseits auch der geistliche Vater oder wie jetzt Anang dienen, jetzt miteinander unterwegs sind, wo der Schutz wie ist oder wo etwas ist, was uns den Schutz gibt. Genau. Ja, Vater, ich wollte dir einfach danken für das Bild von der Sohnschaft, von Vaterschaft. Ich wollte dir auch danken, dass wir immer wie noch tiefer kommen können, immer noch mal mehr wie können verstehen oder können erkennen, was du gedacht hast an Vaterschaft. Dass wie das Bild ist, dass wir noch mal anschauen können und noch mal ein Detail mehr erkennen können. Genau. Und bitte dich auch dort wirklich um Heilung, um Wiederherstellung, aber auch dort, wo wir wie einen Missbrauch erlebt haben oder wenn wir selber nicht einen Vater haben erlebt, wo ein Vater war, wie du es gedacht hast. Dort, wo wir wie Schmerz haben erlebt oder wo wir wie in Sachen innen sind gebremst worden oder nicht uns haben entwickeln können, danke, dass du wie einfach dort reinstehst, dass du Heilung schenkst, Jesus, in diesen Bereichen. Und dass wir wirklich dürfen immer mehr sehen und merken, wer du bist als Vater. Und dass wir das Bild, das du echt denkst, hast immer und immer wieder mehr dürfen verstehen. Und Vater, es tut mir auch leid, dort, wo wir das Gefühl haben, wir schaffen es alleine. Wir brauchen einander nicht. Wo wir das Gefühl haben, wir können, ja, wir brauchen den Schutz nicht oder wir brauchen die Zurechtweisung nicht oder das Füreinander da sein oder das Miteinander, die Unterstützung voneinander. Genau. Und bitte dich wirklich dort um Gnade und wir sagen, wir brauchen einen, wir brauchen den Schutz. Wir ehren Katrin und Andreas als geistige Eltern von diesem Haus für all ihr Dreistehen und dort, wo sie sich ja, einfach was sie uns so gerne haben, was sie das Beste für uns wollen, was sie wollen, dass wir über uns herauswachsen können und uns auch immer wieder freisetzen. Wir ehren sie. Und wir danken dir auch für die Gnade, die auf ihrem Leben liegt. Und es sind nicht sie, die aus ihrem Fleisch etwas bewirken können, sondern es ist deine Gnade, die durch sie fließt. Es ist die Gnade, die wir uns andocken wollen, die wir uns daran hängen wollen. Und sagen wir, ja, sehnen uns wirklich da, danach, wie unter diesem Schutz dürfen stehen und die Gnade dürfen in Anspruch zu nehmen. Amen.